Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ach Holger, was soll ich sagen? Am besten gut. Und bei dir?
Ja, auch ganz gut. Hast du dir vielleicht heute überlegt, über was Feines wir so sprechen möchten?
Ja, also tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht. Vorlesungsfreie Zeit heißt ja, in der Theorie hat man weniger Lehre und mehr Zeit für Forschung.
In der Theorie, ich wollte dich gerade empirisch widerlegen.
Naja, also habe ich mir gedacht, wir könnten nochmal über die Forschung sprechen.
Du, der immer rumjammert, dass alles viel zu theoretisch ist, zu wortgewaltig und zu langweilig für einen Podcast. Du möchtest über das Forschen reden, über induktives und deduktives Arbeiten, über Theorie und Empirie.
Ja, eben nicht.
Wie eben nicht? Nicht empirisch.
Also ja, besonders empirisch. Aber ich dachte, wir machen das mal so ganz trivial. Wie funktioniert denn Forschung eigentlich?
Das klingt alles sehr trivial.
Nee, also wer forscht, wer gibt das Geld und so weiter. Das meine ich mit trivial, banal.
Okay, ganz, also der schnöde Mammon. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. In Folge 50 haben wir auch schon über, wie werde ich Wissenschaftler, gesprochen und das Ganze irgendwie so institutionalisiert und
Organisation
gemacht. Und jetzt kommt ein bisschen Fleisch an die Knochen.
Ja.
Na, okay, also welche Projekte gibt es? Wer forscht da eigentlich und wer bezahlt den Bums am Ende?
Genau so in etwa dachte ich. Das wäre vielleicht eine ganz nette Fortsetzung nochmal zu unserer Folge 50.
Aber das klingt jetzt schon auch ein bisschen trocken. 100 Jahre Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aus der Vergangenheit lernen, um Zukunft zu gestalten.
Mir geht es jetzt eher darum, nach den eher contentbezogenen letzten Folgen, um die Klimaklassifikation zu zitieren, dass es jetzt mal nicht so eine langweilige, trockene B-klimatische Folge wird.
Der kam jetzt ziemlich flach. Also eine Folge, die nicht reinpasst.
Ja, war mal so gedacht. Du hast recht, vielleicht erläutern wir mal ganz kurz das Prinzip und dann schauen wir uns einfach mal eher in der Praxis an, wie Forschung funktioniert. Und vielleicht, ich habe gedacht, wir haben eigentlich schon lange keine Gäste mehr gehabt.
Ja, das stimmt. Dann schauen wir uns doch mal schnell die Grundlagen an und danach machen wir uns richtig gemütlich mit einem Gast. Weil wenn wir über Projekte sprechen, ich hätte da auch schon jemanden im Auge, kleines Promotionsprojekt. Da könnten wir uns mal angucken, wie funktioniert das?
Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, genau. Also lass uns mal loslegen. It's all about the money, Holger. Wer finanziert Forschung in Deutschland?
Naja, letzten Endes wir alle. Also alle, die Steuern zahlen.
Dankeschön dafür.
Steuerzahler. Genau. Die Universitäten selbst werden ja in erster Linie von den Bundesländern finanziert.
Hochschullehre ist Ländersache, ne?
Ja, genau. Und das heißt auch, dass zum Beispiel Professorinnen und Professoren und natürlich die Stellen, die direkt über die Lehrstühle verortet sind, dass die quasi aus Landesmitteln bezahlt werden.
Genau, siehe oder höre Folge 50. Man spricht da auch von den sogenannten direkten Haushaltsstellen, hatten wir ja darüber gesprochen, weil sie aus dem regulären Haushalt der Universität finanziert werden. Das reicht aber natürlich nicht aus für großartige Forschung, denn die Länder sind ja auch mal knapp bei Kasse. Ein Großteil der Forschungsgelder kommt gar nicht aus der Universität selbst, sondern aus sogenannten Drittmitteln. Die kommen zu großen Teilen vom Bund, aber auch von der EU, aus der Wirtschaft, von Stiftungen und so weiter und so fort. Der wichtigste Player in Deutschland ist aber eindeutig hier die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, als zentraler Förderer der grundlagenorientierten Forschung an unseren Hochschulen, wie es so schön heißt. Die haben so ein jährliches Budget von so 3,9 Milliarden Euro ungefähr, also Stand 2024. Und die geben damit so gesehen plus minus 30% der Drittmittel für die Hochschulen. Das sind der größte Drittmittelgeber.
Und du findest das viel?
Boah, ehrlich gesagt, ich bin da ganz ambivalent, ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, es wäre mehr, gut, es ist ein Drittel, ne? Aber 4 Milliarden ist halt auch schon echt viel. Da muss man jetzt aber auch sagen, der DFG-Förderetat stammt auch in Anführungsstrichen wiederum nur zu 70% vom Bund und 30% doch wieder von den Ländern, wenn man genau sein möchte.
Also ich habe gelesen, Pharmafirmen in Deutschland investieren 8,7 Milliarden Euro pro Jahr in die Forschung, das war auch 24. Das ist schon ein ganzer Batzen mehr, allerdings gibt einen Unterschied. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert vor allen Dingen Grundlagenforschung und nicht Produktentwicklung. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit ihren plus minus 30% ist dann tatsächlich schon irgendwie ein großer Player. Es gibt dann auch noch andere Gelder direkt vom Ministerium für Bildung und Forschung. Das sind auch nochmal 30%. Dann kommt doch auch ein bisschen was aus der Wirtschaft, also so 15% etwa. Und damit sind das dann aber auch so die großen Player. Ja. In der Forschungslandschaft.
Wie lange gibt es denn die DFG schon als Instrument für so Forschungsförderung? Und wer bestimmt denn eigentlich, was gefördert wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gibt es erst seit 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber 1920 wurde schon eine Vorläuferorganisation gegründet, die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft.
Wow.
Für alle, die sich jetzt fragen, warum das Notgemeinschaft heißt, 1920, Erster Weltkrieg zu Ende, zum Teil Boykott gegen das deutsche Wissenschaftssystem von anderen Ländern. Und da hat man sich tatsächlich zusammengetan, A, um Staatsgelder zu bündeln und B, haben die was hatten, denen was abgegeben, die nichts hatten in der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch passieren würde, aber damals war das auf jeden Fall so. Und dann nach den 20er Jahren ist man da auch ganz stramm, hat man sich gleichschalten lassen und ist mit dem Führerprinzip in die dunkle Zeit marschiert. Da war Forschung vor allen Dingen Kriegsvorbereitung dann natürlich. Und wie gesagt, die DFG wurde 1949 gegründet, beziehungsweise 1951 nochmal neu gegründet. Da fusionierte nämlich diese Notgemeinschaft und der Deutsche Forschungsrat.
Ah ja.
Insgesamt hat die DFG heute 49 sogenannte Kollegiaten. Mhm. Oder Kollegien, muss man sagen. Kollegiaten sind dann die Mitglieder. Und diese Kollegien entscheiden darüber, wer Geld kriegt von der DFG. Also die entscheiden über die eingereichten Anträge zur Forschungsförderung.
Und wer bestimmt diese Kollegiaten?
Die werden tatsächlich gewählt.
Ah.
Und zwar von 150.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland.
Krass, das ist ja demokratisch. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, selbstverständlich. Du noch nicht?
Nee, ich höre das ehrlich gesagt zum ersten Mal.
Ich bin überrascht, weil ich automatisch tatsächlich, ohne dass ich ein DFG-Projekt gehabt hätte, davon, allein durch meine Mitgliedschaft an dieser ehrwürdigen Einrichtung hier, bekomme ich in regelmäßigen Abständen, ich glaube alle 4 oder 5 Jahre wird das gewählt, einen Brief zur Wahl, ist mittlerweile sogar digital, und da kann man dann für sein Kollegium, Geowissenschaften, Geografie, muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie es hundertprozentig heißt.
Auch keine Ahnung, das beruhigt mich.
Genau, kann man dann seine Stimme abgeben. Und es wird tatsächlich namentlich gewählt. Gibt es Vorschläge und das ist wie Bundestagswahl.
Cool. Und dann kann man Projektanträge einreichen, unterschiedlicher Formate. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man ein promovierter Wissenschaftlerin ist, oder?
Genau, man muss quasi ein echter Wissenschaftler sein. Und im Sinne der DFG ist man das tatsächlich erst dann, wenn man promoviert wurde. Mhm. Es gibt eine relativ große Spanne von Projekten. Es gibt Einzelprojekte mit Sachbeiträgen, Sachmittelanträge nennt man die dann. Da kannst du so Reisekosten und alles, was man so an Sachmitteln braucht. Also wenn du jetzt sagst, ich muss auf den Mond, dann möchte ich die Reisekostenabrechnung sehen. Für sowas könntest du quasi Geld beantragen. Normalerweise
sind das aber eher so kleinere Anträge, genau, oder? Also so jetzt mal blöd gesagt, kleinerer fünfstelliger Betrag, ich brauche das und das, um mein bestehendes Projekt umsetzen zu können und so weiter. Die berüchtigten Peanuts quasi, ne?
Genau, die berühmten Peanuts. Pecunia non olet, auch Kleinvieh macht Mist oder wie auch immer man das sagen möchte. Wie gesagt, Forschung auf dem Mond, eher unwahrscheinlich, dass man da vorbeireist und Reisekosten braucht, aber sowas sind tatsächlich eher kleinere Fördersummen, wobei ja, wie gesagt, Kleinvieh auch Mist macht. Eine der größeren Förderlinien, so nennt man das dann, ne, so diese einzelnen Projektanträge oder Fördermöglichkeiten. Das ist ein einfaches Projekt. Mhm. Da beantragt man ein Projekt in der Stelle, als Postdoc meistens die eigene, oft dann auch noch Doktorandenstellen dazu, Sachmittel für Labore, Forschungsaufenthalte, Konferenzteilnahmen, Publikationskosten und all sowas kann man in so einem Antrag dann beantragen.
Also dieses typische 3 Jahre Laufzeit ist dann eigentlich die und so eine Fördersumme im eher niedrigen 6-stelligen Bereich, wo man quasi 1 oder 2 Stellen mit allem drum und dran, also wie du sagst, hier mit Reisekosten, Publikationskosten und so weiter abdeckt, ne? Personalaufwand, vielleicht noch eine Hilfskraft oder so. Das ist so dieses Standardprojekt.
Genau, je nachdem, wie groß auch so ein mittlerer 6-stelliger Bereich, aber das ist so die Größenordnung, genau.
Ja. Okay, und dann gibt es ja noch größere Formate und so ganz viele verschiedene Programme, so Forschungsgruppen, Graduiertenkollege, Sonderforschungsbereiche, die richtig dicken Fische und dann hier so Eminöter, Nachwuchs- und Förderkraft und so weiter und all diese Sachen, richtig?
Genau, aber wir fangen heute mal klein an. Du hast ja schon gesagt, wir machen es uns gemütlich. Da habe ich einen Gast mitgebracht und die Gästin ist eine Frau, forscht im Rahmen eines dieser normalen Projekte, der normalen Projektanträge.
Die machen auch den Großteil der Fördersumme aus, oder?
Das genau, machen den Großteil aus. Von den großen Projekten gibt es eben nicht so viele,
ja. Ne?
Aber von den kleinen gibt es eben eine ganze Reihe.
Ich habe mal gesehen, so SFB oder so sind so 8-10%, ne? Die richtig dicken Projekte. Mhm. Ah, da fällt mir vielleicht was für die nächste Folge ein. Aber ja, schauen wir dann. Normale Projekte.
Also bevor wir jetzt in die unendlichen Weiten der Förderlogiken hier abdriften, mal hands-on und ein Beispiel aus dem echten Leben. Damit fangen wir heute mal an.
Ich bin gespannt.
Ja, der Hannes ist gespannt. Ich möchte euch heute Emma Galbraith vorstellen. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Emma hat bis 2021 Geografie und Anglistik in Münster studiert. Und dann ist sie nach Köln gewechselt und hat hier den Master of Science Geografie, den Schwerpunkt Wirtschaftsgeografie, studiert. Seit 2023, da hat sie den nämlich abgeschlossen, ist sie Doktorandin in der Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeografie und globaler Süden bei Herrn Professor Reviadiez und forscht in einem DFG-Forschungsprojekt mit dem Titel Beyond Offshoring, Tradable Services and Regional Value Change in the Global South. Liebe Emma, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Zuerst die Frage, die mich am meisten interessiert: Wie hat es dich aus dem schönen Münster in das hässliche Köln verschlagen?
Also ich möchte erstmal betonen, dass ich Köln nicht hässlich finde.
Das darf man ruhig schon sagen.
Okay, also Münster, vielleicht nochmal kurz zu Bachelor of Arts und Geografie und Anglistik ist ja irgendwie so eine verrückte Kombi. Das geht darauf zurück, dass ich zunächst überlegt hatte, auf Lehramt zu studieren und dann halt Geografie und Englisch als zwei Fächer studiert habe, aber relativ schnell gemerkt habe, dass ich Lehramt gar nicht so cool finde und habe dann aber diesen Zweifach-Bachelor, Bachelor of Arts war das dann, weiter studiert. Und genau, Münster hat mir richtig gut gefallen. Es war nah an meiner Heimat. Ich komme selber aus dem Münsterland. Viele Freunde waren da. Es war eigentlich eine relativ pragmatische Entscheidung, dahin zu ziehen. Für den Master wollte ich dann aber nochmal bewusst irgendwie einen Tapetenwechsel und habe mich dann, ja, hatte ich so ein bisschen zwischen Bonn und Köln geschwankt, ja, tatsächlich.
So wie viele,
genau. Wie man das jetzt auch von anderen Studierenden hört. Genau, für Köln sprach dann aber vor allem auch der inhaltliche Fokus des Geografischen Instituts. Also ich habe mich vor allen Dingen für Humangeografie interessiert, fand die starke Ausrichtung auf den globalen Süden total spannend, diese enge Verbindung zum Global South Studies Center. Aber auch die Forschung zu Namibia fand ich ganz cool. Habe ich auf der Website gesehen, dass viel zu Namibia geforscht wird. Das hat mich tatsächlich sehr angesprochen, weil ich nach dem Abi auch einen Freiwilligendienst in Namibia gemacht habe. Und die Möglichkeit, das Land später dann nochmal aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive kennenzulernen, fand ich ziemlich spannend. Und vielleicht nicht ein ganz unwesentlicher Grund war auch, dass ich Köln schon noch ein bisschen cooler fand als Bonn. Und gerade nach Münster als eher kleinere Stadt etwas Größeres.
Ja, so wie viele einfach in die große Stadt, ne?
Richtig, genau. Aber nicht nur der Grund, genau.
Ja, und nach deinem Master of Science hast du deine Promotion angefangen. Der Titel ist schon gefallen. Da geht es aber nicht so richtig um Namibia.
Nee, da geht es bei mir jetzt tatsächlich um Singapur und Südostasien regional. Vielleicht generell zum Thema oder zum Thema, der sich ja recht sperrig irgendwie anhört, hat sich für mich auch erst echt sperrig angehört, aber das Coole ist halt, dass man innerhalb dieses großen Themenfelds relativ frei konnte ich mir mein Promotionsthema halt aussuchen und auch selbst entwickeln. Also gerade nach meiner ersten explorativen Forschungsreise nach Singapur habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie was in Richtung Finanzdienstleistung finde ich interessant. Ist ja auch naheliegend, Singapur als Finanzhub, dass man dazu was macht. Und genau, so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich mich heute vor allen Dingen mit Green Finance, also grünen Finanzdienstleistungen und Energietransitionen in Südostasien beschäftige. Vielleicht so konkret mein Thema oder Promotionsthema und Promotion generell. Dafür muss ich halt drei Paper schreiben. Und in diesen drei Papern, ja, beschäftige ich mich jeweils mit einer konkreteren Forschungsfrage. Im ersten Paper habe ich mich jetzt damit beschäftigt, wie Singapur sich aktuell neu positioniert, um zu einem regionalen Zentrum für Green Finance zu werden und welche Rolle da die Nachbarländer spielen, also Vietnam beispielsweise, Indonesien. Im zweiten Paper habe ich mir dann angeschaut, wie Vietnam, also als Fallbeispiel habe ich mir Vietnam dann in der Region angeschaut, als wichtiger Partner und Ziel singapurischer Investitionen diese Kapitalströme und Investitionen singapurischer staatsnahe Unternehmen für seine eigenen Energietransitionsziele nutzt. Also wie nutzt Vietnam das dann selber als quasi als Empfängerland? Genau, und im dritten Paper, da bin ich gerade dran, würde ich mir gerne die regionalwirtschaftlichen Effekte für Vietnam anschauen. Also in Bezug auf Beschäftigung, Upgrading-Prozesse, Entstehung regionaler Zulieferer und Wertschöpfungsstrukturen.
Das heißt, du forschst in Asien, ne? Singapur,
richtig,
Vietnam,
genau.
Die Region. Und nicht Namibia, wie man vielleicht am Anfang gedacht hätte.
Ja.
Die Frage, wie bist du an diese Stelle eigentlich gekommen? Also so klassisch ausgeschrieben, beworben oder
nee,
anders?
Anders. Genau, also wir haben die wirtschaftsgeografischen Seminare bei Javier, also Herrn Professor Rivière-Diaz, sehr gut gefallen im Master und habe ich dann irgendwie so mehrere hintereinander belegt. Und dann hat, glaube ich, auch er, also Rivière-Diaz, mein Interesse an den Themen bemerkt und war, glaube ich, auch nicht ganz unzufrieden mit meinen Abgaben, also Hausarbeiten, Präsentationen und so. Und habe mich dann irgendwann angesprochen und gefragt, ob ich mir vielleicht eine Promotion vorstellen könnte. Ich war ein bisschen überrumpelt und hatte ich mir vorher gar keine Gedanken zu gemacht. Genau, aber kurz danach kam halt auch die Bewilligung des DFG-Projekts Beyond Offshoring, was er zusammen mit Sören Scholwin beantragt hat. Und dann gab es halt diese freie Promotionsstelle, auf die ich dann gehen konnte.
Das heißt, dir war im Studium jetzt noch nicht von vornherein klar, Lehramt wird es nicht. Jetzt bleibe ich in der Wissenschaft.
Nee, also eigentlich habe ich mir während des Masters dann auch keine konkreten Gedanken drüber gemacht. Es war mir auch, schien mir auch nie so richtig eine Option zu sein. Ich komme auch selber nicht aus einem Akademiker-Innenhaushalt.
Von daher, das ist nicht verwerflich, das tue ich auch nicht.
Ja, aber ich glaube, deswegen war das irgendwie nicht so naheliegend für mich. Während des Masters habe ich auch als studentische Hilfskraft Forschungsmanagement beim TÜV Rheinland gearbeitet und dachte eher, dass ich so in die Wirtschaft gehe, irgendwie so in die Beratung oder in die kommunale oder regionale Wirtschaftsförderung, sowas, wo halt viele Geografinnen irgendwie danach hingehen. Genau, aber mit der Zeit und als ich dann angesprochen wurde, habe ich dann schon mir nochmal bewusster Gedanken gemacht und schon auch gemerkt, dass mir die Arbeit an der Uni, dieses Forschen, auch gerade in der Masterarbeit, sehr viel Spaß macht und habe mich deshalb sehr bewusst eigentlich für die Promotion entschieden, als das Angebot dann kam.
Und Wertschöpfungsketten war auch eher Zufall, weil das Projekt in die Richtung ging oder das war jetzt absolut das, was du machen wolltest?
Nee,
also wenn ich an meinen Chef denke, der ja Wertschöpfungsketten liebt wie fast nichts anderes. Entschuldigung.
Globale Produktionsnetzwerke.
Ja, globale Produktionsnetzwerke sind ja der neue heiße Scheiß, genau.
Ja, also das war auch eher zufällig. Regionale Wertschöpfungsketten, mit denen hatte ich mich vorher schon in der Masterarbeit beschäftigt tatsächlich, weil ich an Caroline Hulkes Dissertation so ein bisschen angeknüpft habe, die sich halt regionale Wertschöpfungsketten im Gartenbausektor in Namibia halt angeschaut hat. Das heißt, dieses Konzept war mir schon bewusst, beziehungsweise vertraut. Genau, aber dass ich daran weiterarbeiten würde, das war wie gesagt eher zufällig und der regionale Kontext, also Südostasien und dieser empirische Fokus auf Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und so, das war mir alles relativ neu und auch konzeptionell würde ich sagen, dass sich mein Fokus im Verlauf meiner Promotion ein bisschen verschoben hat, also weg von Regional Value Chains hin zu Konzepten wie eben schon benannt, Global Production Networks, also globale Produktionsnetzwerke und Global Financial Networks, weil ich halt gemerkt habe, dass diese irgendwie empirisch mehr Sinn ergeben haben, besser gepasst haben für Singapur als globaler Hub für Finanzdienstleistungen.
Mhm. Du sagst, das Projekt hat sich verändert. Wie generell läuft denn so ein Projekt überhaupt ab? Klar, du kriegst die Stelle, du hast ein Thema, du arbeitest dich ein. Du hast vorhin schon gesagt, war auf so einer explorativen Reise erstmal zu gucken, was geht da überhaupt? Warst ja wahrscheinlich vorher auch noch nicht so in Asien, zumindest nicht wissenschaftlich vor allen Dingen nicht.
Ja.
Wie geht es dann da weiter? Du hast schon gesagt, du hast das Thema angepasst.
Ja, also es entwickelt sich irgendwie alles so nach und nach. Erstmal fängt man so mit der groben Idee an, die man hat. Dann, wie gesagt, geht man ins Feld und schaut und
Wie oft warst du im Feld?
Ich war jetzt insgesamt bisher dreimal in Singapur und oder Vietnam. Werde in 2 Wochen wieder nach Vietnam fliegen für meine letzte Feldphase. Genau, also das entwickelt sich, glaube ich. Also so, man fängt mit dem ersten Paper an, also mit dem ersten Thema, schaut dann, was einen irgendwie interessiert, was empirisch Sinn ergibt, wo man Daten zu erheben kann, muss dann vielleicht auch wirklich den konzeptionellen Rahmen, den man sich vorher so schön überlegt hat und was alles irgendwie so konzeptionell Sinn ergeben hat, nochmal ein bisschen über Bord werfen oder alles nochmal ein bisschen anpassen. Deswegen ist es ein sehr, iterativer Prozess, würde ich sagen. Also es ist immer mal wieder, also man muss sich immer wieder neu anpassen.
Ja, die Wissenschaft tut ja immer so, als hätte sie so einen straighten Plan, der irgendwie von der Theorie dann über die Empirie und dann kommt alles gut raus, funktioniert. Aber in der Praxis weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass das eben nicht so gut funktioniert. Wäre auch schlimm, wenn man in der Wissenschaft vorher immer schon wüsste, was hinterher rauskommt. Ich meine, das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig.
Ja, richtig. Und ich meine, das ist natürlich dann auch immer noch abhängig von dem Feedback, was man bekommt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Paper einreicht, je nachdem, wo man es einreicht, in welches Journal, also in welche Fachzeitschrift, bekommt man dann Kommentare von KollegInnen, die vielleicht das Paper in eine ganz andere Richtung irgendwie schieben wollen oder das irgendwie nochmal andere Potenziale des Papers sieht. Deswegen, das entwickelt sich immer weiter, auch nachdem man es schon eingereicht hat.
Bist du die einzige Wissenschaftlerin in dem Projekt? Also ist es tatsächlich ein klassisches Promotionsprojekt, wie man so will, wo eine Promotionsstelle drin ist und dann...
Nee, also ich bin nicht die Einzige. Es ist ein relativ kleines Projekt, aber ich habe 4 weitere Kollegen im Projekt. Also Javier ist natürlich mit im Projekt, aber auch Sören Schollwien. Die beiden sind die Antragsteller gewesen. Und dann haben wir noch oder kollaborieren wir noch mit 2 südafrikanischen Kollegen. Mhm. Und wir haben halt unterschiedliche regionale Schwerpunkte. Sören beschäftigt sich so mit Argentinien und Argentiniens Rolle so in Südamerika. Und zusammen mit den südafrikanischen Kollegen schaut er sich dann noch Südafrika und Südafrikas regionale Dienstleistungsverflechtung im südlichen Afrika quasi an. Und ich mache dann quasi diesen, oder mit zusammen mit Javier, diesen südostasiatischen Fokus.
Mhm. Gibt es denn da tatsächlich einen Austausch oder sind die regionalen Unterschiede so groß, dass das nicht funktioniert?
Ja, das ist gar nicht so einfach, dadurch, dass man ja dann doch merkt, dass man in unterschiedliche Richtungen geht. Ich habe jetzt zum Beispiel alleine durch den Finanzdienstleistungssektor mir einen spezifischen Dienstleistungssektor angeschaut oder schaue ich mir an. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Anfangsidee war es schon, das so auch regional zu vergleichen im Endeffekt. Aber dadurch, dass ja der Finanzdienstleistungssektor jetzt in Argentinien und in Südafrika jetzt nicht so eine wesentliche Rolle spielt, macht es allein wegen des Sektors schon Schwierigkeiten, das zu vergleichen. Genau, und ich meine, natürlich finden wir untereinander, also wir stehen im regen Austausch, aber man hat ja immer so ein bisschen seine Vorzüge, ne? Und auch methodisch gehen wir vielleicht ein bisschen anders an Sachen ran. Also wir versuchen schon, da dann nachher noch irgendwie einen Vergleich hinzubekommen, auch mit quantitativen Ergebnissen. Aber ja, so konkret ist es manchmal ein bisschen schwierig, das zu vergleichen.
Wie lange läuft das Projekt noch? Du hast gesagt, du bist schon beim 3. Paper. Das ist ja quasi schon weit fortgeschritten, ne? Wenn man so eine kumulative Dissertation sich irgendwie anguckt.
Genau. Insgesamt läuft das Projekt über 3 Jahre und offiziell dann noch bis August diesen Jahres. Dann läuft auch eigentlich mein Vertrag aus. Ich habe aber das Glück, dass ich die Elternzeitvertretung für Linus Kalvelage übernehmen darf für 5 Monate. Von daher habe ich ein bisschen länger Zeit für meine Promotion bis Januar nächsten Jahres. Aber eigentlich 3 Jahre läuft es.
Aber eigentlich ja schon ganz gut im Zeitplan.
Ja, also. Doch. Also touch wood, solange nichts super schief geht und ich jetzt im Feld merke, dass es wieder totaler Mumpitz ist, den ich mir vorher überlegt habe, sollte das schon irgendwie klappen.
Das ist ja nach 2,5 Jahren dann nicht eigentlich von auszugehen, ne? Dass man dann genau, den kompletten Mist sich überlegt hat.
Nee.
Was hast du denn schon rausgekriegt? Also du hast ja gesagt, erst so konzeptionell, dann konzeptionell überarbeitet, aber so in deinen vergangenen Feldphasen gibt es schon erste Ergebnisse.
Ja, also glücklicherweise ist mein erstes Paper vor kurzem veröffentlicht worden in dem Journal Finance in Space. Vielleicht kann ich da ein bisschen konkreter drauf eingehen.
Ja, da geben wir euch natürlich auch den Link in den Shownotes noch zu.
Oh ja, sehr gut. Da zeige ich zum Beispiel, wie Singapur sich, wie gesagt, aktiv in globalen Produktions- und Finanznetzwerken neu positioniert, um in Zeiten der Energiewende seine Rolle als regionales Energie- und Finanzzentrum zu sichern. Das ist besonders relevant, weil Singapur wirtschaftlich lange stark vom Öl- und Gassektor abhängig war und eigentlich auch immer noch ist. Interessanterweise auch ein Thema, mit dem sich ein ehemaliger Kollege von uns, Moritz Preul, intensiver beschäftigt hat, also mit dem Öl- und Gassektor in Singapur. Genau, und um diese Neupositionierung zu erreichen, nutzt der singapurische Staat gezielt Standortvorteile, Ressourcen außerhalb seiner Grenzen. Zum Beispiel das Potenzial zur Erzeugung erneuerbarer Energien in anderen südostasiatischen Ländern oder deren hohen Bedarf an grünen Finanzdienstleistungen für die Energiewende. Singapur selber hat sehr begrenzte Ressourcen. Ich weiß nicht, wer Ressourcen
Ich war schon hätte. Mal in Singapur, es ist nicht besonders groß. Ja, ihr könnt halt, genau. Mal auf dem Atlas gucken, nicht so groß.
Genau, es ist ein kleiner Inselstaat und hat deshalb zum Beispiel sehr begrenzte Möglichkeiten, beispielsweise selber erneuerbare Energien zu erzeugen. Genau, und deshalb ist es so ein bisschen abhängig von der Region und nutzt ja staatliche Ressourcen, staatliche Akteure, um diese Ressourcen quasi zu erschließen und diese für private Akteure auch attraktiver zu machen. Und sich so auch diese Rolle, die Singapur halt in sehr vielen Sektoren und auch im Öl- und Gassektor lange erarbeitet hat, also diese Rolle als Vermittler irgendwie zwischen globalen und regionalen Akteuren und Hub, wie gesagt, also diese Vermittler- und Middleman-Position, das weiter zu sichern, ist irgendwie ganz spannend. Und übergeordnet zeigt damit die Studie auch, dass Staaten mit starkem finanziellen Einfluss wie Singapur durch den Staatsfonds in diesem Fall auch über ihre Grenzen hinaus aktiv wirtschaftliche Netzwerke gestalten und beeinflussen können für ihre eigenen strategischen Zwecke.
Kennt man da sonst vielleicht auch von den Emiraten, ne, die das so.
Genau, die haben beispielsweise auch einen Staatsfonds,
mit dem sie groß Einfluss machen können.
Richtig.
Und danach? Weißt du schon, wie es weitergeht? Nach der Elternzeitvertretung?
Ja, genau. Also so langsam komme ich in die Endphase meiner Promotion und muss mir auch zunehmend Gedanken machen, was danach kommt. Ist auch ein Vorsatz für dieses Jahr gewesen, sich da mal konkretere Gedanken zu machen, welche Themen mich wirklich langfristig interessieren, welche Arbeitsformen mich auch interessieren oder zu mir passen und was mir beruflich und privat irgendwie wichtig ist. Grundsätzlich macht mir die Forschung super viel Spaß, vor allem auch die Möglichkeit, eigene Themen zu entwickeln, sich intensiv einzuarbeiten, reinzufuchsen in Themen, die einen wirklich interessieren. Und auch relativ flexibel zu arbeiten, würde ich sagen. Also es ist irgendwie ganz cool an unserem Job.
Ja, wir sind schon frei und flexibel hier. Genau. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat.
Ja, genau. Es kommen immer so stressige Phasen, aber es gibt auch Phasen, die dann vielleicht mal ein bisschen entspannter sind. Genau, also ich schaue mal
in diesem Plan, Jahr. Noch keinen Plan, aber den Plan einen zu entwickeln, mal das ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, genau. Also es ist auf meinem To-Do auf jeden Fall oben, mal zu schauen, welche Möglichkeiten sich so ergeben.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns mal einen Einblick gegeben hast in so ein Forschungsprojekt, dass da vielleicht auch nicht alles immer so läuft, wie man am ersten Tag gedacht hat, dass man das aber natürlich weiterentwickeln kann. Und ja, mir bleibt dir viel Erfolg zu wünschen. Die Promotion, das Ende der Promotionszeit steht ja quasi vor der Haustür. Von daher vielen Dank, dass du hier warst und uns da einen Einblick gegeben hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung.